Da ist das Knöpfchen. Guck mal.
Wow, wie
Es
schnell das geht.
leuchtet. Was tut es? Es leuchtet rot.
Ja, Hit Record. Bam.
Ausgezeichnet. So. Wir haben ja diese Woche wieder was ganz Besonderes vor. Na, wir haben uns überlegt.
Haben wir das?
Ja, coole, clevere Sachen, weil wir sind ja super kreativ und so. Und deshalb fangen wir erstmal an. Was machen wir hier überhaupt? Wieso? Weshalb? Warum? Also, ich bin Ann-Sophie. Auf der anderen Seite des Monitors rödelt Raphael gerade und baut sein Setting wieder auf.
Nee, alles gut.
Genau, und zusammen sind wir. Daumenkino. Exakt. Und wir sprechen ja normalerweise über Filme, über neue Filme, über neue Kinofilme.
Kino.
Kino, genau. Da jetzt aber halt die ganze Situation.
Ich vermisse das Kino. Jetzt sind das irgendwie schon
Ja.
8 Wochen,
Ja.
seitdem wir nicht mehr in der Sneak waren oder generell im Kino sein konnten. Die ersten paar Wochen waren noch so, ja, okay, aber mittlerweile ist so, oh man, schon so
Ja.
lange und es ist auch nicht absehbar, wann und wie das sich wieder eröffnen kann. Ich vermisse das.
Genau. Ja, ich auch. Genau. Und deshalb, weil wir das so vermissen, wir sind ja zwischendurch, haben wir ein bisschen Serien geguckt, das machen wir ja eh immer nebenbei. Und jetzt haben wir aber gesehen, dass zwei ältere,
Klassiker, Sneak
genau,
Klassiker. Wir
die
können
wir
auch
in der Sneak.
diese Rubrik nennen wir Sneak Classic.
Ja, genau, Sachen, also Filme, die wir mal in der Sneak gesehen haben, die sind jetzt beide auch gar nicht so lange her. Ich glaube, Black Klansman, den wir heute uns auch nochmal anschauen, der lief, glaube ich, kurz bevor wir mit dem Podcast angefangen haben. Kann das sein?
Das stimmt, der lief letztes Jahr. Nee, der lief das Jahr davor, weil den habe ich nämlich nicht in der Sneak gesehen, sondern in Amerika.
Stimmt.
Der lief vielleicht sogar 2 Jahre davor. Ich habe den, glaube ich, in L.A. gesehen, nicht in New York. Ich war ja ein Jahr in L.A. und das Jahr drauf war ich in New York. Und ich meine, den habe ich in L.A. gesehen. Das heißt, der ist schon 3 Jahre her. Also ist doch schon ein bisschen älter.
2016, kann das sein?
Ja, 16,
So alt
17.
schon.
Ja.
Lass mich mal
Mensch,
nachgucken.
der ist doch, ja, doch, kommt hin. Und der andere Vollblüter, wie der auch.
2018 ist Black Klansman.
18?
Also
Okay.
du hast zwei Filme damals gesehen. Du hast einmal Black Klansman gesehen und einmal hast du Hitman's Bodyguard gesehen.
Stimmt, nee, dann habe ich den doch in New York, in Miami gesehen. Also auf
Das
der
kann
anderen.
sein.
Anywho, auf jeden Fall habe ich den nicht in der Sneak gesehen, aber du hast ihn in der Sneak gesehen.
I have, which was a good one. Genau.
Ja.
Da haben wir nämlich, wie schon vermuten könnt, schauen wir uns da noch mal ein paar schöne Sachen zu an. Und dann haben wir noch mitgebracht Vollblüter. Das fühlt sich jetzt ein bisschen komisch an, den auf Deutsch auszusprechen,
Noch nie auf
weil
Deutsch gehört.
nee, aber so ist er halt auf Amazon Prime. Und ich dachte, wir vereinfachen es den Zuhörern ein bisschen, wenn sie danach suchen.
Ja.
Denn im Original heißt der Thoroughbreds. Das heißt halt, also übersetzt, es ist wohl Vollblüter. Kommt aus der Pferdezucht.
Genau, Thoroughbreds, also Breed ist ja bei der Pferdezucht, dass die reinblütig sind oder wie auch immer. Das ist scheinbar
Genau.
wichtig.
Ja.
Und deswegen heißt der Vollblüter.
Ganz genau. Und über den sprechen wir auch. Wir haben nämlich neu festgestellt, dass beide diese Filme derzeit auf Amazon Prime verfügbar sind. Deshalb dachten wir uns, na Mensch, können wir nochmal in die Trickkiste greifen und nochmal ein paar Sachen dazu erzählen. Denn jeder könnte den jetzt gucken, wenn er wollte.
Genau, das sind 2 Filme, die wir in der Sneak gesehen hätten, haben und die wir aber noch nicht im Podcast abgehandelt haben. Also schauen wir mal, was in der Zukunft, was wir noch so für Filme rausgraben, die wir schon mal in der Sneak gesehen haben, die jetzt gerade irgendwo verfügbar sind oder die wir einfach geil fanden, dass wir die trotzdem in unsere Podcast-Episoden aufnehmen und dann müsst ihr halt schauen, ob ihr die entweder bei Prime, Netflix, Sky, Disney, iTunes, hast du nicht gesehen, finden könnt. Also nicht jeder hat ja alles, deswegen
Nicht so wie du.
Ich habe auch nicht alles. Also das gibt ja irgendwie noch.
Fast.
Du hast Sky, ich habe kein Sky. Und dann fehlt mir auch wieder die Hälfte der HBO-Sachen.
Ja, da ist viel HBO, das stimmt. Also ich habe neulich auch wieder ein, zwei Sachen entdeckt. Aber tatsächlich, ich überlege auch schon wieder, ob ich Sky schon wieder loswerde. Weil Euphoria ist auch nicht mehr da. Also es ist so richtig, meh. Aber
ja, naja. Ja, das geht auch schnell, ne? Die haben sowas dann für irgendwie ein halbes Jahr, Und dann ist der Kram wieder langsam wieder weg, weil die Lizenzen halt so teuer sind, scheinbar. Ja. Und das ist auch immer ärgerlich, weil man muss ja für alles irgendwie ein Abo dann abschließen. Und das nervt mich halt auch, dass wir für alles irgendwie, du willst halt nur irgendwie zwei, drei Sachen gucken und dann musst du dafür ein Abo abschließen. Das ist bei Sky okayisch, weil die haben ja immer Aktionen, da kannst du irgendwie 3 Monate für einen 10er oder so haben oder 5er sogar manchmal. Dann kann man da nochmal ein Auge zudrücken, aber ja, wenn es dann weg ist oder so.
Und kannst es halt auch monatlich kündigen, das ist halt auch nochmal ganz gut.
Ja.
Deshalb, aber nun gut, dementsprechend weiß ich jetzt nicht, wie lange das noch ist. Aber wir haben ja gesehen, da ist noch eine neue Produktion jetzt, die auch mit von Phoebe Waller-Bridge geschrieben, mitgeschrieben worden ist. Das können wir da, kann ich da jetzt sehen, Raffi kann es noch nicht sehen.
Run, oder?
Ganz genau. Ist eigentlich auch ganz sexy jetzt. So die erste Folge ist eigentlich ganz sweet. Es lebt halt so ein bisschen von dieser Dynamik von zwei Ex-Lovern. Und die haben schon eine tolle Chemie auf dem Bildschirm zusammen, die beiden. Also es ist schon irgendwie ganz sexy.
Wer ist das? Domhnall Gleeson und? Wer ist
sie? Ich weiß gar nicht. Also ich kenne sie jetzt von Believable. Das ist die eine Detective.
Deine Detective. Ah ja, stimmt, ja.
Ich weiß es gar nicht
ganz vergessen, genau. Aber sie ist in sehr vielen Rollen tatsächlich im Hintergrund gewesen und bei Unbelievable war sie dann zum ersten Mal Lead und jetzt halt auch.
Mag ich auch sehr gerne. Ist ein bisschen Typ wie Brie Larson.
Ja, stimmt.
Finde ich. Super. Also so eine nahbare, spannende Persönlichkeit irgendwie finde ich sehr, sehr sympathisch. Da wird man, glaube ich, auch noch einiges von sehen, von ihr, weil sie eigentlich echt, ja, guckst du gerade mal, wie sie heißt?
Genau, die hat auch schon sehr viel gemacht. Sie heißt Merritt Weaver.
Ja, genau. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall, für die, die Sky haben, können mal in Run reingucken. Ist eigentlich ganz süß.
Ah, die war sogar bei Walking Dead, Marriage Story.
Guck an.
Birdman.
Ja, so, ist das so ein Nebendarsteller, ne? Da so ein bisschen,
ja, genau.
Sagt's, so ein bisschen aber Text, also ich hatte auch immer das Gefühl, ich habe sie irgendwo mal gesehen, aber...
Ja, 45 Acting Credits, also die war schon wirklich überall irgendwo mal im Hintergrund und jetzt langsam findet man ihr Talent und jetzt kommt sie nach vorne. Auch super.
Sehr gut. Finde ich super. Genau, also ich glaube, wir machen es so, Raffi erzählt uns ein bisschen mehr über Black Landsman, weil du ein Riesenfan warst davon und ich hüpfe so ein bisschen mehr bei Vollblüter herum.
Okay, aber bevor wir in die Filme gehen, würde ich noch gerne die Spendenaktion hier
nennen. Genau, mach das mal.
Und zwar haben wir ja durch die Corona-Krise haben wir die Kinos geschlossen, wie das jeder weiß. Und gerade hier in Hamburg haben wir sehr viele Programmkinos. Das sind so kleine, kleinere Kinohäuser, die in Familienunternehmen sind das manchmal sind. Und die trifft es natürlich schwieriger, also Dollar ist irgendwie so ein Cineplex, was irgendwie Millionen in der Bank hat und das klar auch hart ist, irgendwie 3, 4, 5 Monate zuzuhaben, aber gerade diese kleinen Kinos, die haben halt Existenzprobleme dadurch. Und was man halt machen kann, ist entweder Kinogutscheine kaufen für spätere Kinogänge, dann streckt sich das so ein bisschen, dass sie halt trotzdem jetzt noch ein bisschen Geld reinkriegen, dann später wird es dann, also es ist dann auch noch nicht ideal, weil du gehst dann halt später ins Kino und die haben dann dafür kein Geld, aber so streckst du halt ein bisschen, dass sie trotzdem Geld haben. Was man aber auch machen kann, es gibt jetzt eine Spendenaktion von startnext.com, das ist irgendwie so eine Art Kickstarter-Ding, was ich gesehen habe, und da packen wir den Link auch in die Podcast-Beschreibung zu. Denn da gibt es gerade eine Kickstarter-Aktion zu den Hamburger Kinos, wo halt Lichtspielhäuser wie das Abaton drin sind, das Passage, Savoy, Schanzenkino, Zeise-Kino, 3001, Blankenese-Kino, also wirklich alle kleinen Programmkinos Hamburgs, die halt so ein bisschen Kultur reinbringen. Und durch diese Spendenaktion kriegt jeder davon, geplant ist es, dass jeder davon 25.000 Euro kriegt. Also das Ziel sind 400.000 Euro, die sind jetzt gerade bei fast 40.000 Euro. Und das läuft noch irgendwie 2 Monate, 45 Tage oder so, diese Aktion. Und da kann man halt spenden. Und hier steht auch drin, was passiert mit dem Geld. Die Spendeneinnahmen werden an die teilnehmenden Hamburger Programmkinos aufgeteilt. Also jedes Kino bekommt die gleiche Summe. Es ist nicht, dass irgendwie ein Kino größer ist und dann mehr kriegt, sondern das ist so gerecht aufgeteilt. Und was haben wir noch hier? Ja, auf der Webseite, die wir hier verlinken, gibt es noch ein paar FAQs, was damit passiert, was da alles geplant ist. Aber ich finde das eine schöne Aktion. Mhm. Und die haben auch ganz einfache Spenden, also einfache Möglichkeiten, Geld zu geben. Man kann nämlich so eine Art Popcorn kaufen, das sind irgendwie 5 € oder so. Oder man macht das Kinoliebhaberpaket, was irgendwie fast 30 € sind, was eigentlich im Prinzip ein Ticket oder 2 Tickets wären, plus irgendwie eine Cola. Also wenn man einen Kinogang quasi da durchrechnet. Und natürlich geht es dann bis in die hohen Beträge. Also man muss jetzt dann nicht, außer man hat es natürlich übrig, 500 oder 1.000 € spenden. Da gibt es dann auch, also im Endeffekt, so weil ich das verstanden habe, kriegst du nichts zurück. Also es ist einfach wirklich eine Spende. Es gibt ja bei Kickstarter immer dann irgendwie so Buckets, wo man dann auch irgendwie mehr kriegt. In dem Fall gibt es irgendwelche digitalen Sachen, also ein Dankeschön auf jeden Fall und vielleicht ein paar News und Informationen über E-Mail dann, wenn man sich da angemeldet hat. Was ich eine schöne Aktion finde, und dann dachte ich mir, wir haben vielleicht eine kleine Reichweite und können vielleicht ein bisschen dazu beitragen, dass da geholfen werden kann. Und da wir das Lichtspielhaus mögen und die Hörer hoffentlich auch, gerne spenden. Ich glaube, jeder Euro hilft.
Ja, das denke ich auch. Und ich glaube auch, ich werde das demnächst auch nochmal anschauen, genau. Aber wir haben ja normalerweise unser Season-Ticket, was wir für 3 Monate zahlen. Das sind, glaube ich, so zwischen 70 und 80 Euro, je nachdem. Ja. Und ich glaube, den Betrag, weil wir voraussichtlich in dieser Zeit nicht ins Kino gehen. Also entweder ich kaufe beim Passage direkt einen Gutschein in dem Wert oder ich zahle das auch als Spende ein. Genau, das weil ich meine, den Betrag, so vielleicht nicht, aber den Betrag hätten wir so oder so bezahlt. Und wenn das an dem einen oder anderen Ende ein bisschen helfen kann, ist das doch schon mal etwas.
Ja, das ist eine gute Idee, weil ich habe jetzt auch, das hat hier unsere mysneak.de-Gruppe, also unsere
Sneak, die Facebook-Gruppe, ne?
Hat das auch gepostet und auch diese Spendenaktion genannt. Da habe ich dann heute einfach mal dieses Kinoliebhaber-Ding genommen und deine Idee finde ich auch cool, einfach den Betrag, den wir eh dafür ausgegeben hätten, dann direkt ans Passage, weil das ist ein schönes Kino und auf jeden Fall sollte das überleben, hoffentlich.
Ja, das ist unser ältestes Kino hier in Hamburg, ne? Von daher.
Ja, von daher genau.
Sollten wir tun, wir, was wir können.
Genau, ja, das wollte so ich nur noch vorwegnehmen, genau, dass
zum wir guten
auf Zweck jeden Fall hinpacken und wahrscheinlich auch noch ein Instagram-Posting und vielleicht eine Story die Woche, damit wir da auch mal ein bisschen unseren Beitrag zu leisten, weil ich glaube, das ist es wert.
Auf jeden Fall. So, und damit wir nochmal hier so ein bisschen promoten können, was unser kleines Kino zum Beispiel so alles in der Sneak bereitstellt, in dem Fall das Passage-Kino, stellt Raffi und jetzt mal vor, worum es in Black Klansman geht. Vorweg können wir vielleicht nochmal sagen, was für uns Gestalter an diesem Namen einfach so cool ist, ist der Titel selber. Denn Black endet mit C und mit K, um Gottes Willen. Und dieses, wir wissen, der Kuckucksklan, um den es hier auch geht, wird auch der KKK genannt in dem Fall und somit wird Black und Klansman, in diesem Fall wird das Klansman dann mit K geschrieben, durch ein drittes K verbunden und wir haben ein gesamtes Wort, wo 3 Ks für den Kuckucksklan mit drin stehen und gleichzeitig aber dem Ganzen schon widerspricht. Und ich finde, dieses ist selten so passend wie der Titel den Film schon zusammenfasst. Das ist herzerwärmend für einen Gestalter. Das ist einfach wahnsinnig schön und wahnsinnig passend.
Das stimmt in der Tat. Das ist gut durchdacht und ich habe das auch hier bei uns im Doc einmal korrigiert, weil es mit das letzte K, also das K vom Black wird groß geschrieben, dann haben die halt ein kleines hingepackt, ohne Abstände, gar nichts und dann halt das Wort Clans nennen, was ja beim Ku Klux Klan ja auch mit K geschrieben wird, was auch komisch ist, aber nun, das ist deren Entscheidung, die sind eh doof.
Ja, vielleicht ist es auch eine alte Schreibweise, kann ja auch sein.
Ja, nee, ich habe das mal irgendwo, irgendein Stand-Up-Comedian hat sich das mal zur Brust genommen und meinte auch, das ist eine Art griechische Mythologie, dass die dort einen Clan hatten und das hieß da auch irgendwie so, Klux oder sowas. Und das ist ein schwulen Club in Griechenland gewesen, in dieser Mythologie. Und er meinte dann auch so, warum die das dafür genommen haben, verstehe ich auch nicht, aber wahrscheinlich ist das auch so eine komische Gang und dann haben die, also es ist wirklich so eine komische, weiß ich, auf jeden Fall fand ich den
Erklärung
dazu ganz interessant. Und ja, das gerade auch das Wort, klar, meinte auch, das wird mit C geschrieben. Vielleicht packe ich das auch noch rein, das ist irgendwie so ein 5-Minuten, 10-Minuten Stand-Up-Clip.
Sehr schön.
Okay,
dann also, los. Worum geht's denn?
Dann fangen wir an. Black Klansman, worum geht's? Also wir haben hier, es ist auch eine wahre Geschichte, das ist auch nochmal interessant, based on actual events, wie man immer so schön am Anfang sieht. Es geht hier um eine Person, die heißt Ron Stallworth und er ist ein afroamerikanischer Polizist. Einer, ich glaube sogar der erste Polizist in dem Bundesland dort, Colorado Springs. Das ist ein Bundesland, Amerika, das ist ein States, ne? Ich weiß mal, States, Bundesländer, das war dasselbe.
Auf jeden Fall
ist er der erste schwarze Polizist in Colorado Springs und am Anfang ist er halt wirklich, wie wir zu erwarten, erstmal nur in, ich weiß nicht, das ist so eine Abteilung, wo er Akten sortiert und Akten rausgibt an andere Polizisten, arbeitet sich dann so ein bisschen hoch durch, durch seine Coolheit, sag ich mal, weil der Schauspieler ist auch mega cool und spielt diese Rolle auch sehr cool. Und ruft einfach mal randommäßig den Leader der Ku Klux Klan in dieser Region an und sagt ihm halt, dass er Mitglied werden möchte.
Das ist als schwarzer
auch
der erste quasi dort in der, also auch in dem Polizeirevier ist alles noch
genau.
Ganz.
Und alle drehen sich halt um, während er telefoniert und dass dem Ku Klux Klan-Leader am Telefon sagt, dass er auf jeden Fall keine Juden mag, keine Schwarzen mag und so weiter und so fort, damit er halt sein
Vertrauen gewinnen kann.
Und dadurch entsteht halt diese telefonische Beziehung zwischen dem, also Ron Stallworth am Telefon, dem schwarzen Detective und dem Leader. Und weil er dann dadurch das Go kriegt, den Clan zu infiltrieren, um zu schauen, undercover, was die halt da machen, ob das gefährlich ist oder ob die einfach nur rumspielen, brauchen natürlich noch eine zweite Person, die nicht schwarz ist, die undercover Ron Stallworth spielen kann, also ihn. Er nimmt auch seinen echten Namen, wird dann auch noch ein bisschen ausgelacht von allen anderen. So, war das gerade dein wirklicher Name, den du den genannt hast?
Fuck. Ups.
Und ich finde das Zitat, was ich hier unten reingepackt habe, fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Und zwar das Gespräch zwischen dem Chief und Ron Stallworth ist einmal, dass der Chief sagt, okay, Ron, how do you propose
Flip, to make this investigation? Es ist Flip, es ist ein Kollege, der das sagt.
Nee, das ist der Chief.
Flip Zimmerman ist sein Kollege, der Weiße, der, also das ist Adam Driver, der quasi sein Pendant spielt. Also das ist...
Nee, das ist ja, genau. Nee, ich meine, ich hab unten noch ein zweites Zitat.
Ach so, sorry. Ja, dann unbedingt. Dann habe ich hier nichts gesagt.
Genau. Und zwar meinte ich das, weil das fasst das nämlich super zusammen, weil da ist einmal den Chief, der fragt, wie die Investigation gemacht werden kann und meint Ron Stallworth. Ich mache das mal auf Englisch, weil auf Deutsch kenne ich das nicht. Und sagt, I've established contact and created some familiarity with the Klansman over the phone. I'll continue in the role, but I need another officer, surprise, surprise, a white one, to play me when they meet face to face. And then the chief, see, that's exactly my point. And then Ron Stallworth, chief. Black Ron Stallworth over the phone, white Ron Stallworth face to face. So there becomes a combined Ron Stallworth. The chief, can you do that? Ron Stallworth, I believe we can. With the right white man, we can do anything. Und das ist wirklich eine perfekte Szene, die den ganzen Film einmal zusammenfasst und sagt, okay, mit dem richtigen weißen Menschen können wir auf jeden Fall alles erreichen. Und es ist eine Comedy, wie man schon, glaube ich, raushören kann. Based on true facts, also ein bisschen lustiger geschrieben, aber scheinbar dann weil Spike Lee ja auch so einer ist, der da so ein bisschen wirklich wahre Events noch mit reinpackt. Zu dem Zeitpunkt 2018, hast du gesagt, wurde ja auch Trump gewählt schon und zum Präsidenten, und da hat man auch noch Szenen, die da noch ein bisschen mit reinspielen, weil Spike Lee immer in seinen Filmen so ein bisschen ja auch eine Meinung bildet und dann die dann auch überbringt, beziehungsweise auch ein paar Fakten nach vorne bringt.
Ja. Genau, also er zieht Bezüge zur jetzigen Zeit. Ne? Also natürlich ist das ein Film. Es basiert auf einem Buch, also Ron Starworth gab es wirklich und er oder gibt es wirklich, und er hat diese Geschichte aufgeschrieben. Ja. Also es ist, wie gesagt, diese Basis ist da. Er baut natürlich ein bisschen noch mit drumherum. Es gibt einen Charakter, der noch mit zu dieser Geschichte gehört, der nicht in Wirklichkeit existiert hat, aber zu dieser Entwicklung dieser Geschichte halt beiträgt. Mhm. Und entsprechend beginnt dieser Film mit Szenen aus einem alten Film, mit einer Parodie auf einen Clanführer, der quasi eine Hassrede hält. Mhm. Und noch einer weiteren Szene aus, ich glaube auch aus einem Dokumentarfilm, ich weiß es gerade gar nicht genau, und der Film schließt auch ab. Also das ist quasi die kulturelle Herangehensweise an dieses Thema. Und der Film schließt aber ab mit einem Attentat, was damals bei einer Demonstration begangen worden ist, wo ein Auto in eine demonstrierende Menschenmasse gefahren, also da mehrere Autos, und auch eine Frau bei getötet worden ist. Und das ist eine dieser Abschlussszenen, und es werden noch zwei, drei andere Szenen von Ku-Klux-Klan-Demonstrationen gezeigt. Ja, also genau. Um zu verdeutlichen, es ist vorher da gewesen, also es zeigt quasi die Welt direkt nach dem Civil War quasi, die Konflikte, die es gab, und zum Abschluss quasi die Konflikte, die heute noch in diesem Bereich gegeben sind. Das, also um zu verdeutlichen, das Thema ist noch nicht, sie sind noch nicht fertig damit. Es ist noch aktuell, es gibt genug Bereiche, wo Rassismus immer noch ein Thema ist, den Ku Klux Klan gibt es immer noch. Das ist halt die gerahmt quasi von der Realität, ist diese Geschichte und diese Randvideos und Dokumentarsequenzen führen dich quasi rein in den Film und wieder raus aus dem Film. Das ist eigentlich sehr, sehr elegant gemacht.
Genau, auch mit diesem Clip von oder Interview von Donald Trump, wo er halt meint, es gibt gute Personen auf beiden Seiten, was halt total schwachsinnig ist. Das hat man, glaube ich, gesehen. Und dann hast du halt die Story in der Mitte, die, ich glaube, die spielt so in den, wann sind das, 60er, 70er Jahren?
Ich glaube, 60er sind es, ja.
Ja, in dem Bereich. Und man sieht halt, okay, das sind jetzt 50 Jahre her und wir sind immer noch kaum einen Schritt weiter.
Also ein bisschen, oder sagen wir es so, also es dauert halt Zeit, ne? Und es ist halt, fühlt sich sehr grob an, wenn man es so vor Augen gehalten bekommt. Und das ist natürlich jetzt auch sehr natürlich auf Amerika bezogen, aber machen wir uns nichts vor. Das trifft natürlich auch viele andere Regionen in der Welt zu. Wo du gerade schon Spike Lee erwähnt hast, das ist ja wahrscheinlich auch ein Name, der einem jetzt nicht jedem was sagt. Deshalb erzähl doch mal, was hat Spike Lee denn bisher alles so gemacht?
Also Spike Lee ist der Regisseur, Director.
Was ist wieder versucht? Regisseur.
Ja, irgendwann noch Training. Genau, der schwarze Director hier, der Filme unter anderem gemacht hat wie Inside Man, Malcolm X. Er hat die amerikanische Variante von Oldboy gemacht, tatsächlich.
Das war ich auch sehr, sehr überrascht. Ja, ja.
Und generell 56 Filme und hat auch in sehr vielen von denen selber geschauspielert und auch viele Filme produziert oder sogar auch selber geschrieben. Und in vielen seinen Filmen, das sieht man schon an den Titeln wie Malcolm X, behandelt er halt gesellschaftspolitische Themen, und ihm ist sowas halt sehr wichtig, dass Rassismus und afroamerikanische Bevölkerung, dass diese Themen halt in diesem Medium halt verarbeitet werden, weil das ist seine Craft, und so kann er halt das nach vorne bringen und hoffentlich auch ein bisschen was daran verändern. Und was haben wir denn hier noch? Sein Vater ist für die Filmmusik in einigen Filmen seines Sohnes verantwortlich.
Also er hat in Nola Darling, Do the Right Thing und Mo Better Blues auch tatsächlich neben, also Filme, denen Spike Lee Nebenrollen gespielt hat, hat er, sein Vater ist Jazzmusiker und hat dementsprechend halt auch viel Musik geschrieben. Das passt eigentlich auch ganz gut zu seinem Stil. Das finde ich mal ganz süß, weil die Beziehung ja halt auch in der Familie für Spike Lee offensichtlich sehr wichtig ist.
Genau, ich glaube, für Do the Right Thing hat er sogar einen Oscar gewonnen. Bin mir nicht ganz sicher, aber oder er, auf jeden Fall war er nominiert und er kann sein, dass Black Clansman hat da auch irgendwas für gewonnen, Best Writer oder so, ne?
Ich glaube, Fall, bestes Drehbuch, adaptiertes Drehbuch hat er, glaube ich, gewonnen. Genau. Er selber auch Spike Lee, weil er das auch mitgeschrieben.
Ja, genau. Und deswegen ist auf jeden Fall Oscar nominierter Schreiber und Director.
Genau, was ich noch vielleicht ganz süß finde, jetzt kommt hier wieder mein Gossip-Wissen. Also er war...
Unsere Gossip-Ecke, unsere Entertainment Weekly.
Ja, also er war tatsächlich 1991, ein Jahr vor meiner Geburt, in einer Beziehung mit Halle Berry, fand ich ganz witzig. Und 92 hat er dann... Not bad. Ja, hat, das ist... Ist das nicht sogar zu den GoldenEye-Zeiten gewesen? Zu den Bond-Zeiten? Oder war das später?
91, das war später, ne? Ich glaube, das Halle Berry war später, ja. Die war irgendwie später, 95 ne? oder so. Aber ja, so in dem
Dreh. Nicht weit weg. Also nur, dass man, also die sieht ja immer noch gut aus, aber damals sah sie halt verdammt gut aus. Und 92, halt ein Jahr später offensichtlich, lernte er dann Tonya Lewis kennen. Das ist seine jetzige Ehefrau. Und wie die Welt es so will, haben sie dann geheiratet und niemand anders als Stevie Wonder hat auf der Hochzeit gesungen. Also die sind auch befreundet. Fand ich ganz süß. Das ist dann doch auch ein starker Zusammenhalt in der Black Community, sagen wir es mal so. Genau, wahrscheinlich war das der Hochzeitstanz. Würde mich nicht wundern.
Ja, das ist schön. Das stimmt super.
Genau. So viel zu dem Mann hinter der Kamera. Wer steht denn vor der Kamera?
Das ist ganz interessant, denn der richtige Ron Starworth wollte gerne, dass Denzel Washington ihn spielt, wenn es irgendwann mal verfilmt werden sollte, als er das Buch geschrieben hat. Hat er irgendwann mal erwähnt. Und er hat Denzel Washington nicht bekommen, aber er hat seinen Sohn bekommen, John David Washington. Was nicht viel weit weg ist, weil die sehen sich sehr, sehr ähnlich.
Ja, vor allen Dingen, Denzel ist halt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Also das kommt ja auch dazu.
Genau, für die Rolle hätte nicht gepasst, weil die natürlich nicht jetzige Rolle gespielt, oder sein jetzigen Alter gespielt hatten, sondern natürlich seine Jugend. Genau, John David Washington hat, was hat er denn schon mal gemacht?
Er hat den, mitgespielt. Genau, das ist sein erster quasi Film gewesen, da war er aber noch sehr, sehr jung.
Genau, weil sein Vater hat die Hauptrolle gespielt dort.
Genau, Old Man and the Gun, also er hat viele kleine Nebenrollen gespielt. Ich glaube, an erster Linie ist er bekannt geworden durch Ballers. Das ist auch eine Serie, die ist auf Sky mit
The Rock,
ganz genau, ja. In der Hauptrolle.
Dwayne Johnson,
Genau, da hat er wohl das erste Mal auch eine größere Rolle gespielt. Hat vorher tatsächlich 4 Jahre als Running Back für die Sacramento Mountain Lions gespielt, also Football. Und hat jetzt quasi mit Black Landsman seinen großen Kinodurchbruch geschafft und ist dementsprechend jetzt auch bei dem Macher des modernen Kinos in der nächsten Rolle zu sehen, in der Hauptrolle, nämlich in Christopher Nolans Tenet, der ja jetzt auch hoffentlich demnächst ins Kino kommt. Wir werden sehen.
Ja, der sollte ja jetzt diesen Sommer ins Kino kommen, also Mai, Juni, irgendwann jetzt bald.
Ich glaube Juni, ja.
Und scheinbar ist Christopher Nolan da sehr engagiert und versucht, dass die Kinos irgendwie wieder öffnen können.
Also ich habe da noch Hoffen wir.
Mal sagen, mal sehen.
Genau. Wer ist denn der zweite Teil von Ron Starworth?
Genau, John David Washington ist der schwarze Ron Starworth und sein Surrogate, der den Undercover-Cop spielt, ist Adam Driver. Adam Driver kennt man jetzt wahrscheinlich prominenterweise aus der neuen Star-Wars-Trilogie, denn er spielte dort den Kylo Ren und hat auch sehr viele coole Indie-Filme gemacht, die wir dann auch glücklicherweise in der Sneak immer sehen konnten. Du hast natürlich sowas Tolles aufgeschrieben wie Logan Lucky. Der lief nämlich auch in der Sneak, war sehr cool. Mm. Und er hat aber auch die Hauptrolle in dem Oscar-nominierten Film Marriage Story gespielt.
Mm. Zu sehen auf Netflix.
Genau, es ist eine Netflix-Produktion sogar, stimmt.
Mm-hmm. Ja, genau. Oh. Guter Junge. Vorher, wenn wir schon gesagt haben, dass John David Washington vorher Footballspieler war, Adam Driver war vor seiner Schauspielkarriere bei den US Marines. Ist nach dem 11. September damals hat er sich dort gemeldet. Mhm. Für 2 Jahre war er dort und danach studierte er bis 2009 an der Juilliard School in New York. Das ist eine der berühmtesten Musikhochschulen weltweit, und hat dort Schauspiel gelernt und ist danach an den Broadway gegangen und hat dann halt irgendwann angefangen, kleine Indie-Filme zu machen, beziehungsweise ist, glaube ich, im Fernsehen war das erste Mal zu sehen in Girls, was ja auch damals eine sehr beliebte Serie war. Genau.
Ich glaube, das war sein Durchbruch. Ne?
Genau, Serie. Also ich habe irgendwann mal angefangen, Girls zu gucken, habe aber irgendwie auch nicht lange durchgehalten, weil es ja doch sehr speziell. Und da spielt halt wirklich so ein Loser-Typ, der halt irgendwie nicht so richtig, also es ist so, er ist halt wirklich noch ein bisschen jünger, man sieht das, aber das ist halt auch eine ganz andere Art von Rolle, die er da spielt.
Ja, ich finde auch, Adam Driver hat jetzt nicht das hübscheste der Gesichter, aber ich finde, so langsam wie er älter wird,
er hat einen gewissen, einfach, er hat einen Charme, er hat einen gewissen, genau, ein Charisma, also er ist auch relativ groß, glaube ich. Also ich glaube, er hat einfach diese Ausstrahlung. Also nicht die klassische Schönheit, aber ich glaube, es ist einfach so die Art, wie er halt auch spricht und sich gibt, ist sehr, sehr attraktiv, finde ich. Also ich mag dem total gerne angucken, auch wenn er überhaupt nicht, also die Stirn so hoch und die Nase so lang und ich weiß nicht, sehr, sehr eigenwillig. Aber ich finde es auch irgendwie schöner als die glattgebügelten.
Etwas Besonderes, das stimmt. Also er ist auch ein sehr schöner Geschichtenerzähler und in den Rollen, die er jetzt gespielt hat, er kann wirklich alles. Er kann Emotionen rüberbringen, er kann lustig sein, er kann auch Action rüberbringen. Ist auf jeden Fall ein cooler Schauspieler.
Genau. Gibt es denn noch ein paar interessante Fakten zu dem Film am Rande? Bei solchen Geschichten ist natürlich einiges.
Genau, da das ja eine reale Geschichte ist und da ja auch der Clan-Leader David Duke auch porträtiert wird, fand ich es sehr interessant, dass der wirkliche David Duke sich gemeldet hat, bei wem auch immer, und meinte halt, dass er es nicht toll findet, wie komisch, überkartonisiert, lustig er in diesem Film dargestellt, also auch idiotisch dargestellt wird, weil so ist er einfach nicht, meinte er. Auch, dass er dass er Spike Lee respektiert, aber es nicht cool findet, dass der Film nicht das Buch 100%, also wie das Buch ist. Scheinbar gab es da noch kreative Freiheiten, weil ist ja wie immer so, wenn man vom Buch in Film geht. Und das fand der wirkliche David Duke jetzt nicht so toll. Aber ich glaube, wie man Spike kennt von seinen Interviews, war das dem recht egal, beziehungsweise ist es natürlich gewollt, dass gerade der Ku Klux Klan-Leader nicht seriös und nicht idiotisch dargestellt ist, sondern es muss so. Es
geht einmal. Ja, wenn man auch bedenkt, wenn du in der Wirklichkeit einen Clan infiltrierst, ist da natürlich nichts Witziges dran, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das ist todernst. Ja. Du weißt ganz genau, du musst um dein Leben fürchten. Die sind gewalttätig, die haben Attentate begangen, die haben auch Morde begangen, und das ist hochriskant. Und das darf man auch immer nicht vergessen, dass das Buch wahrscheinlich eher dramatisch ist und spannend, als hier witzig und charmant. Ne? Also das darf man immer nicht vergessen. Es ist hier natürlich unterhaltsam und Unterhaltungskino vor allen Dingen, aber in Wirklichkeit soll es einfach nur auch diese Absurdität halt darstellen, wie wahnsinnig diese ganze Einstellung zu den Dingen ist, wie absurd das eigentlich ist, sich so auf eine erhöhte Position zu stellen und so über andere Menschen zu urteilen. Das ist schon, glaube ich, ganz bewusst so, weil da ist eigentlich nichts witzig dran. Nee, ne? Wenn man es im realen Leben erfahren würde, ist das überhaupt nicht witzig.
Ja, in dem Fall ist es auch eine dunkle Komödie, also da sind auch Witze dabei, die einfach die einfach den Clan angreifen, was gewollt ist. Deswegen auch interessant, dass der wirkliche David Duke bis 2006 nicht wusste, dass er mit dem schwarzen Ron Stallworth telefoniert hat und hat das dann irgendwann erfahren, weil das irgendwie in der...
Weil das Buch dann, glaube ich, rauskam, ne?
Genau. Was natürlich super
ziemlich witzig. Ist. Genau, das wird im Ende des Films, wird das dann halt direkt quasi aufgeklärt. Also da klärt er ihn selber auf, weil es halt nochmal so ein richtiger Lacher zum Schluss ist, weil einfach alles irgendwie so, denkst du, die Welt, deine Welt bricht halt zusammen.
Ja.
In Wirklichkeit ist es eigentlich noch witziger, dass es halt viele Jahre gedauert hat, bis er das erfahren hat. Finde ich ziemlich charming eigentlich auch.
Finde ich auch. Also da siehst du einfach mal, wie du kannst dir sowas nicht ausdenken. Realität ist einfach noch mal interessanter als das, was man sich ausdenken kann in dem Fall.
Genau. Was eigentlich auch noch also filmtechnisch ganz spannend ist, ist, dass es keine gelöschten Szenen gab in dem Film. Also sie haben im Endeffekt alle Szenen, die sie gedreht haben, haben sie auch im Film verwendet. Also normalerweise ist es halt so, klar, die werden auch geschnitten und alles, aber oft ist es so, dass du halt viele Sachen rausschnittest, weil du im Endeffekt, das kennen viele, es gibt immer noch eine Extended-Version, die irgendwann auf Blu-ray rauskommt, weil der Originalfilm, und da sind halt immer noch zusätzliche Szenen drin, die halt normalerweise dann für den Kino-Release rausgeschnitten werden. Und hier ist es tatsächlich so, dass der Film schon so geplant war, und so gut offensichtlich geplant war, dass alles ziemlich genau hingekommen ist und dass keine kompletten Szenen gelöscht werden mussten.
Das ist super interessant. Weil normalerweise hast du halt das Filmskript, was einmal geschrieben ist, dann das Storyboard, dann drehst du den ganzen Kram, den du aufgeschrieben hast und skizziert hast. Und dann im Editing Room machst du ja dann den Film im Endeffekt fertig und siehst dann, okay, passt das? Und jetzt habe ich das so gesehen, ich habe mir das anders vorgestellt, okay, passt doch nicht. Und dann schneidest du den quasi nochmal um und im Endeffekt hast du dann noch Material, bei manchen Filmen sogar irgendwie Stunden an Material, was dann einfach auf dem Boden landet oder in irgendeiner Special Blu-ray-Extra-Sektion dann zu finden ist. Und in dem Fall perfekt geschrieben, dann einfach so abgedreht und zack, im Kasten editiert, fertig. Brauchst du nichts rausschneiden, passt.
Genau. Sie haben halt auch, was diesem Film halt auch noch einen gewissen Charme gibt, ganz davon abgesehen, dass der sehr schön aussieht. Ich finde, der ist toll gegradet. Also es hat diesen bräunlichen Orange-Stil so ein bisschen. Ja. Das finde ich eigentlich sehr schön, weil ich glaube, das ist so unterschwellig, so eine Farbassoziation, die man so ein bisschen mit dieser Zeit hatte. Mit diesen furchtbaren Mustern auch. Es gab ja damals diese Kachelmuster in diesen Farbwelten. Ja, und stimmt. Das findet sich hier so ein bisschen wieder. Und es ist tatsächlich auch auf Film gedreht noch. 2013 mit Oldboy hat er das letzte Mal auf Film gedreht, weil es ist natürlich einfach als ein bisschen handlicher, wenn du es digital drehst mittlerweile, anstatt auf Rolle. Und
da gibt es ja auch große Debatten. Da habe ich auch irgendwie eine halbestündige Doku gesehen für einen Kameramann, glaube ich, der eine Software entwickelt hat und so weiter dann mal richtig was versucht hat zu ändern, damit halt digital und Film auf einem Level sind, weil es ist ja dann, wie man glaube ich schon mal irgendwo gehört hat, es gibt ja Direktoren, die sagen, okay, ich drehe niemals digital, ich glaube Quentin Tarantino ist einer davon, Nolan ist einer davon, die einfach sagen, nee, das muss mit Film gedreht werden, alles andere sieht nicht aus wie ein Film oder ist für mich nicht Film oder Kino. Mhm. Und da gibt es halt wirklich Meinungen von bis und gerade dieser Filmmacher, oder dieser Kameramann, der das entwickelt hat, hat das sehr cool dargestellt in dieser Doku, wo es dann, also es ist auch sehr nerdig und super kompliziert, weil das Grading und was für eine Linse drauf ist und was mit welcher Marke du auch drehst, ist ja auch nochmal irgendwie scheinbar ein Unterschied und so weiter. Panel Vision ist ja eine der berühmteren Kameras von früher. Und die gibt es halt heutzutage immer noch, aber immer seltener.
Ja, und zu diesem Film, also ich finde, zu manchen Filmen passt es halt sehr gut.
Ja.
Und ich finde, man sieht es auch, also wenn man so ein bisschen darauf achtet, sieht man die Körnung, wenn das auf Film gedreht ist. Ich finde, es hat auch eine tolle Haptik, also ich finde es schön, es gibt dem Ganzen eine gewisse Tiefe.
Ist auch wirklich unterschiedlich, also man muss wirklich, wenn man sich darauf fokussiert, es ist anders, als wenn du einen digitalen Film dann mit einem Filter, irgendwie einer Körnung draufpackst oder halt wirklich einen Film siehst. Also es ist schon ein Unterschied, auch wenn viele sagen, siehst du eh nicht.
Ja, aber naja, also es kommt halt drauf an.
Wenn man genug sieht man das.
Ja, es ist halt auch immer noch ein bisschen anders. Du gehst ein bisschen anders an das Medium dran. Ich meine, ich kenne das ja aus der Fotografie, ob man jetzt digital, natürlich geht es schneller, du kannst mehr Versuche machen. Ist alles ein bisschen, du bist schneller im Tempo. Ist auch
günstiger im Endeffekt.
Natürlich, es ist alles Material, was verschlissen wird. Und natürlich auch, du kannst auch Sachen wie Unterwasser-Shots und sowas machen mit analogen Kameras, aber es ist natürlich alles nochmal schwerer, größer, massiger. Aber es hat natürlich einen ganz eigenen Charme. Ich kann das auch nur so aus eigener Erfahrung sagen, dass das ist schon cool, wenn du so eine Kamera hast, die noch, klar, die großen Filmkameras funktionieren auch mit Elektronik und so, aber auch dieses, so eine ganz analoge Kamera in der Hand zu haben, die wirklich auch viel mechanisch funktioniert, das ist schon cool. Also das hat einen ganz eigenen Charme und gibt dir selber eine andere Herangehensweise an das Thema. Und das wird im Film, im Bewegtfilm nicht anders sein. Von daher kann man immer mal ein bisschen darauf achten, wenn einen das interessiert. Man kann das ziemlich schnell rausfinden, ob ein Film analog oder digital gedreht worden ist. Das steht eigentlich auch immer bei Wikipedia mit dabei. Und gerade auch bei Bond-Filmen zum Beispiel, wenn man sich ältere Bond-Filme anguckt oder die von Sam Mendes jetzt zum Beispiel, also die letzten Daniel Craig-Filme, da ist, glaube ich, auch einer, der ist digital und der andere wiederum ist auch auf Film, da sieht man schon ein bisschen Unterschiede auch zum Teil in den Effekten. Ja, also Mischformen, ne? Weil viele Greenscreen-Sachen natürlich dazwischen, die sind dann auf digital, also viele mischen auch dann, ne? Dass sie sagen, okay.
Ja, auch wo du jetzt Sam Mendes erwähnst, das ist hier, der doch 1917 letztes Jahr rausgebracht und das war auch ja einer dieser Filme, der mit einer speziellen Kamera gedreht wurde. Eine deutsche Marke übrigens, die Ari, das kommt auch aus München. Und ist die kleinste Full-Frame-Kamera auf der Welt und irgendwie hat irgendwie auch keinen Preis. Also die wird nur verliehen. Da gab es auch irgendwie einen interessanten Artikel zu, den ich mir durchgelesen hatte und das fand ich auch krass. Dann kam Roger Deakins, der Cinematograph, und hat sich das angeguckt, ob das funktioniert, weil er eine bestimmte Kamera gesucht hat, die halt diesen Film so filmen kann. Recht. Weil gerade 1917, das braucht eine kleine Formfaktor, weil du in diesen Trenches bist, in diesen Bunkern, dann aber dann auch wieder raus und Wasser und hier hoch, runter, schnell. Du musst es dann auch von Handheld direkt auf irgendwie einen Truck draufpacken und das geht mit so einer großen Kamera nicht, weil die ja meistens auf irgendwie so Kränen drauf sind. Und da gibt es auch sehr viele coole Behind-the-Scenes-Shots coole Sachen, wie man sieht, wie diese kleine Kamera, die aussieht, weil wie so eine kleine Digitalkamera, aber die einfach mega gute Quali hat. Keine Ahnung, was da alles hinter ist an Technik.
Ja. Ist auch Wahnsinn. Also kann ich immer nur sagen, ist super interessant. Wie gesagt, ich kenne es aus der Fotografie. Im Film wird es natürlich noch komplexer sein, weil natürlich mehr Mechanismen drinstehen. Genau. So, ich würde sagen, das waren so unsere interessanten Facts zu Black Landsman. Du kannst ja nochmal sagen, wie er dir gefallen hat. Da haben wir nämlich gar nicht so groß drüber gesprochen.
Genau. Fazit, du hast ja am Anfang schon erwähnt, ich mochte den sehr. Schon als ich den damals im Kino gesehen habe. Jetzt habe ich den letzte Woche zur Vorbereitung auf diese Episode nochmal angeguckt, weil er ja auf Prime verfügbar ist, wie ihr mittlerweile wisst. Der Film ist einfach mega. Der ist lustig, der macht Spaß. Du bist halt direkt vom Anfang an da drin mit der Story, mit den Schauspielern. Die Musik aus dieser Zeit ist interessant, zusammen in den Film geschnitten. Und ich finde, das ist einfach ein cooles Gesamtpaket, die eine schöne Story erzählt, eine lustige Story erzählt. Ich finde, bei dem ist man entertained und lernt dabei sogar noch was. Was halt so ein schöner Balanceakt ist, den Spike Lee in vielen seinen Filmen durchziehen kann. Deswegen, also großes Plus und Empfehlung von mir für Black Klansmen, sich auf jeden Fall angucken.
Ja, ich habe halt immer so Filme, die mich gar nicht so interessieren. Also klar, wo man weiß, okay, das klingt irgendwie ganz spannend, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, yay, er läuft in der Sneak. Aber dann doch ziemlich schnell, ziemlich positiv überrascht bin. Auch nicht, weil ich dachte, er wäre schlecht oder so, aber dann kommt man doch so ein bisschen rein. Ne? Manchmal hat man das irgendwie so, dass man so ein bisschen Vorbehalt hat, weil du sagst so, weiß nicht, Thematik ist immer so heavy und Identifikationsfläche, wo du sagst so, muss vielleicht nicht. Aber Also wir hatten ja schon damals darauf gehofft, dass er läuft in der Sneak und dann war es ja dann auch endlich soweit und du hast dich grün und blau geärgert, weil er halt nicht, weil du nicht da warst.
Ich war trotz ins Kino einfach gegangen.
Ja, genau.
Weil und, er zu dem Zeitpunkt, als er bei dir in der Sneak lief, war er in Amerika schon draußen.
Und ich trotzdem kommen. Und das war ich halt auch so, ich war dann wirklich auch sehr, sehr begeistert, als ich aus dem Kino rausgegangen bin, weil es halt wirklich unterhaltsam ist, es macht Spaß, es ist witzig. Hier ist es auch wirklich zu empfehlen, den in Englisch zu gucken, der ist in Englisch auch verfügbar, weil auch gerade hier so Sprache einigermaßen wichtig ist, zumindest
denkt man das. Auch Akzent, also das ist ja hier Colorado Springs, deswegen... da ist ein Akzent noch mit drin, der mit beiläuft und der Polizeichef fragt ja auch Ron Stowers, ob das überhaupt möglich ist, dass eine schwarze Person jemanden ja dazu also überzeugen kann, dass du weiß bist und dann gibt es da halt wirklich so Nuancen, die glaube ich, ich weiß es nicht, wie es im Deutschen ist, aber ich glaube, die funktionieren nicht ganz so stark. Dann wird es wahrscheinlich so wegübersetzt, dass es nicht mehr so wichtig ist, was ein bisschen schade ist manchmal.
Genau. Und es ist aber auch, man kann ihn gut verstehen. Es gibt ja oft Filme, wo man sagen muss, ja, das musst du jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Originalsprache gucken, weil du die Schauspieler nicht verstehst. Manchmal gibt es das. Stichwort ja, das Jeff Bridges. Alles, was Jeff Bridges ist, so schöner
true,
Film.
True aber Grit, come on.
Ja,
nicht, nichts verstanden. Hat er
gesagt?
Ja, der nuschelt alles weg. Und ich sage, ich brauche Untertitel.
Genau. Aber hier ist es eigentlich sehr gut verständlich, macht viel, viel Spaß, ist sehr, sehr unterhaltsam und wenn man nur so ein bisschen Lust drauf hat, sollte man es auf jeden Fall gucken. Eigentlich auch, wenn man keine Lust drauf hat, weil es ist ein guter Film, kannst damit nichts falsch machen. Genau, dementsprechend von uns beiden eine dringende Handlungsempfehlung, dort auch mal bei Amazon Prime.
Genau, unsere Daumen-Kinos gehen nach oben.
Yes!
Unintended.
So, das war wieder der etwas maskulin geprägte Teil, sagen wir es mal so. Strong Raffi. Yeah. Wir haben auch noch einen zweiten Film mitgebracht, der ein bisschen femininer ist, sagen wir es mal so. Ziemlich. Ja. Deshalb finde ich, das sind wieder sehr schöne Gegensätze, die wir hier mitgebracht haben.
Als wäre das geplant.
Als wäre es geplant. Habe ich nämlich im Nachhinein auch gedacht, Mensch, das ist so bewusst zusammengesucht, das ist richtig gut. genau, und zwar sprechen wir von Vollblüter oder auch im Original Thoroughbreds. Der lief vor einem Jahr. Der lief nach Black Clansman, glaube ich. Das sollten wir uns vielleicht angewöhnen, mit dazu zu schreiben, wann diese Filme liefen.
Ja, ist das interessant? Ist das eine interessante Info, die man hören möchte? Wann lief der Film in der Sneak? Ich meine, es ist auf jeden Fall interessant, wann der rausgekommen ist. So ein Jahr.
Aber 2017.
Der lief vorher dann, ne?
Also ich glaube, in Deutschland 2018, aber 2017 hat er Premiere gefeiert. Also dauerte, glaube ich, ein bisschen.
Ja.
Genau. Es geht. Wolltest du was sagen?
Nee, ich wollte nur sagen, dann bring uns doch in die Story. Was haben wir da?
Also es geht um zwei Oberklasse Teenager Girls und damit meine ich jetzt nicht Oberklasse, die sind super, super cool, sondern
Oberstufe.
Oberstufe, sondern es sind gesellschaftlich sehr gut gestellte Teenager-Mädels, ungefähr so 16, 17, 18 in Connecticut. Und die waren früher in der Grundschule gut befreundet und das hatte sich so ein bisschen auseinandergelebt und jetzt nach ein paar Jahren, die sie auseinander sich entwickelt haben, finden sie auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise wieder zusammen und lassen diese Freundschaft wieder aufleben und schmieden im Endeffekt einen Plan, um ein großes Problem gemeinsam loszuwerden. Sagen wir es mal so. Das sagt jetzt überhaupt nichts über den Film selber.
Ich finde es auch interessant, wenn du sagst, oder wie es auch hier steht, dass sie gemeinsam ein Problem lösen wollen, was auch immer die Kosten sind. Okay. Was meinst du?
Genau, also im Endeffekt haben wir hier zwei Mädels, die sind einmal Amanda und Lily. Und um da nochmal ein bisschen tiefer drauf einzugehen, ich will nicht spoilern, weil das ist, glaube ich, tatsächlich irgendwie das Charmante an dem Ganzen, dass man halt gar nicht so genau weiß. Also ich meine, wir sind ins Kino gegangen, ohne irgendwas zu wissen. Also ich hatte vorher auch nichts irgendwie mir angelesen, das tue ich ja manchmal. Wusste halt auch nicht, wie er im Endeffekt ausgeht. Das ist eigentlich immer ganz charmant.
Ja, gerade bei dem, von Anfang an weiß man noch nicht immer, was das für eine Art Film ist. Und ich fand das bei The Neon Demon auch so. Die haben so eine ähnliche Dynamik. Und dann merkst du halt auch, wenn es halt sich so langsam entfaltet, auch bei Vollblüter, denkst du halt irgendwann, okay, was gucke ich gerade, was passiert hier gerade? Und dann ist es super interessant, wie sich das entfaltet und in welche Richtung sich das entfaltet. Und das wollen wir nicht vorwegnehmen.
Genau. Es ist, also um die kleine Vorgeschichte einmal so ein bisschen runterzureißen, da ist einmal Amanda, die die ein bisschen psychisch auffällig ist, sagen wir es mal so. Die hat nämlich, das erfahren wir auch ganz am Anfang, deshalb ist das kein Spoiler, die hat ihr Rennpferd oder das Rennpferd ihrer Mutter abgeschlachtet. Wir erfahren später auch noch genau wieso, warum, weshalb. Es klingt alles furchtbar dramatisch. Es hat alles seine Gründe irgendwie. Es ist trotzdem irgendwie grausam. Und sie hat halt so ein bisschen psychopathische Züge, wo wir aber auch später noch überlegen, ist sie denn so oder ist das einfach nur so ein bisschen diese Teenager-Depression? Aber was in diesem Film mitkommt, ist diese das, was man selber vielleicht kennt, diese oder Freunde gehabt hat, wo das so ist, dieses verwirrte Teenager-Sein, wo du einfach deinen Platz in der Welt suchst und unzufrieden mit allem bist und die Welt wird dir nicht gerecht und es ist alles so ein bisschen, ist alles irgendwie problematisch und schwierig. Die Herausforderungen sind riesengroß, obwohl es eigentlich von außen betrachtet nur so Banalitäten sind und gerade natürlich, wenn man wohlhabende Eltern hat und sonst keine Probleme hat, in Anführungsstrichen, ist das ganz süß eigentlich. Aber man ist halt hier sehr nah bei den Charakteren, deshalb fühlt man aber auch relativ gut mit. Also es ist nicht so, dass es eine krasse Distanz gibt zu diesen, das kann man ja auch machen, dass man sagt, okay, du stehst als Außenstehender da und schaust das an und das ist alles so ein bisschen komisch, weil du es nicht nachvollziehen kannst, aber eigentlich
vielleicht ist auch für mich einfach... Der Charakter von Amanda, auch wenn beide natürlich wohlhabend sind, aber sie kommt überhaupt nicht so rüber und ist für den Zuschauer, also für mich war sie die Person, die so nahbar ist. Wobei Lily, die ist ein bisschen anders angezogen, die hat irgendwie auch diesen hochnäsigen, diese Attitüde, die sie rüberbringt. Und da siehst du halt, dass beide, also auch wenn sie beide auch in denselben Schicht aufgewachsen sind, hast du da so eine Diskrepanz drin. Aber dann halt genau dein Eingangspunkt für uns.
Genau, und im Endeffekt ist es so, dass weil Amanda halt diese, diese Probleme hat und sehr auffällig ist und natürlich dann auch von ihren Mitschülern und Mitschülerinnen komplett ausgestoßen ist und isoliert ist und auch aus der Schule genommen worden ist, hat die Mutter das so arrangiert, dass ihre ehemalige Freundin Lily quasi Geld kriegt, um mit ihr befreundet zu sein, sagen wir es mal so. Und dann fangen sie halt an, sich aus dem... Ja, mit ihr abzuhängen, genauso getarnt unter Nachhilfe. Und man denkt zuerst irgendwie, dass Amanda die mit den großen Problemen ist, aber dann kommt halt Lily mit ihren Sachen um die Ecke und die hat halt einen Stiefvater, der halt ihr und der Mutter das wohlhabende Leben ermöglicht, aber gleichzeitig halt wahnsinnig unterkühlt ist und wahnsinnig ignorant und also so quasi schon Hausdrache, so ein Haustyrann. Es fehlt halt wirklich nur noch, dass er gewalttätig wird, aber er ist wohl schon sehr grob und es schwebt so ein bisschen in der Luft. Ich glaube, es wird gar nicht gesagt, ob er mal jemanden geschlagen hat von Mutter und Tochter, aber er ist auf jeden Fall so emotional unterkühlt, dass man es einen nicht wundern würde, wenn das irgendwann passieren würde. Ja. Und er will sie halt auf eine Schule für auffällige Mädchen schicken und nicht dorthin auf die Schule, wo sie eigentlich hingehen wollen würde. Und das summiert sich alles auf und sie hat einen wahnsinnigen Hass gegen diesen Menschen und am liebsten hätte sie halt, dass dieser Mensch irgendwie aus ihrem Leben verschwindet. Und da kommt halt Amanda ein bisschen ins Spiel und sie schmieden so ein paar kleine Pläne. Wie sich die dann äußern und ob das alles erfolgreich ist, das müsst ihr dann selber rausfinden, wenn ihr den Film guckt. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Und dieser Film liebt aber...
Hä? Man merkt schon, dass es sich hier wahrscheinlich um einen Thriller handeln wird. Hm? Aber ich finde es... Der fängt auch so lustig, also er fängt nicht lustig an, aber das erste Treffen, was wir sehen zwischen Amanda und Lily, ist halt ein bisschen lustiger, weil Lily einen Timer stellt, einen 2-Stunden-Timer. Das ist die Zeit, die ihre Mutter oder die Amandas Mutter ausgemacht hat, wie sie lange abhängen sollen. Mhm. Und der Timer geht halt, fängt halt an und Amanda so, ach, du hast einen Timer gestellt. Gut, dass du weißt, dass gut, dass du das gemacht hast, weil sonst hätten wir, würden wir länger abhängen, als wir eigentlich müssten.
Also es ist schon, es hat, also ich finde, es ist ein sehr, sehr sarkastischer Film.
Auf jeden Fall.
Gerade und sehr, sehr zynisch.
Teenie-zynische Laune.
Ja, also es ist sehr, sehr böse. Ja. Es ist wirklich böse, es ist fies, es ist sehr, sehr schwarz vom Humor her. Und von daher glaube ich, eine witzige Kombination, weil es halt dieses Teenage, es ist nicht so ganz gewöhnlich, dieses Teenage-Mädchen, was ja sonst immer so ein bisschen Jungs und ich kriege meine Tage und ich bin emotional komplett durcheinander und dann halt dieses abgebrühte, dunkle, zynische mit so Teenager-Mädchen, die man, mit denen halt man sonst was ganz anderes verknüpft, gedanklich, ist eigentlich hier sehr spannend. Ja. Oder ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Das finde ich eigentlich immer ganz, ganz cool. Genau, und ich habe hier nochmal so ein kleines Zitat mitgebracht. Und zwar hat Amanda gesagt, nur so mal ein bisschen diese Stimmung einzufangen. Amanda sagt, es ist auch auf Englisch, I think most of the country's moral norms come from weird old Persian bullshit. The human life isn't something sacred, isn't some sacred thing. There's nothing holy about a dick and a vag getting together and spitting out a little dude. Also im Endeffekt sagst du ja, sein Leben ist, ist nicht so wertvoll, wie alle mal denken. Es ist eigentlich alles viel zu hoch gestaucht. Es ist nichts Spirituelles an einer Geburt oder an dem Menschenleben. Es ist eine Sache und die hat an und für sich keinen Wert. Und das sagt schon relativ viel über ihre Einstellung zum Leben. Und zur Welt und zu Emotionen und Gefühlen und Beziehungen, zumindest so, wie sie es aussehen möchte. Also die hat auf jeden Fall Probleme, aber es ist halt immer noch so anzuzweifeln, ob es wirklich so klinisch ist, weil wie gesagt, eigentlich kann man in diesem Alter, in dem sie sich befindet, gar keine richtige Diagnose für eine Psychose stellen, weil halt so viele Hormone involviert sind und so viele normale, in Anführungsstrichen, Erscheinungen und Persönlichkeitsveränderungen in dieser Zeit stattfinden. Aber dem Zuschauer soll ein bisschen so diese psychopathischen Züge nahegelegt werden. Also sie ist diejenige, die auch nicht richtig weint, sie einfach immer schauspielt, nur Technik anwendet, um halt Tränen kullern zu lassen und im Endeffekt sagt sie, sie schauspielt ihr ganzes Leben, weil sie selber halt keine Empfindung, keine Gefühle hat. Während Lily quasi alles betrübt oder erfreut, also ist sehr emotional und das ist, glaube ich, auch der Charme dieser ganzen Sache, die eine, die hält sich für, empfindet wahnsinnig viel und fühlt sich mal ungerecht behandelt und die andere sagt so, boah, ist mir eigentlich alles egal.
Ist egal. Was auch dann eine lustige Interaktion zwischen den beiden ist, wenn Amanda dann halt sagt, ja, dann sei doch einfach ehrlich zu mir, sag wirklich, was du denkst und was du fühlst, damit ich weiß, wie ich handeln soll, weil ich fühle halt nichts, hab halt keine Ahnung. Und dann fängt halt Lily an, wirklich ehrlich zu sein und ihre Gedanken zu äußern. Und das ist ein interessantes Ding, was man dann halt merkt, wie ob das gut oder schlecht sich, wie sich das anfühlt, wenn man denn mal ehrlich zu jemandem sein kann, dem es überhaupt egal ist. Wenn du sagst, ich mag dich nicht aus Gründen, normalerweise würdest du das nicht sagen, weil du dann jemanden
Fühle nicht verletzen kannst.
Ja. Und in dem Fall ist es so, ja gut, dann mache ich das jetzt, weil dir ist es ja scheinbar eh egal.
Ja.
Und was ich auch interessant fand, der ganze Film ist ja, oder ich finde ihn sehr eigenartig in dem Sinn, wie er gedreht und wie er editiert wurde, weil sehr wenig Sound, also sehr wenig so Film-Trala-Sound drin ist, also es ist wirklich, er lebt durch seine Dialoge zwischen den Hauptcharakteren und durch seine Special, also durch durch ein paar Soundeffekte, die nochmal herausgezogen werden. Und jetzt, wo hier steht, dass das mal ein Theaterstück war, macht das auch total Sinn, dass es halt adaptiert ist aus einem Theaterstück, wo halt wirklich Leute auf einer Bühne stehen. Und da hast du halt meistens nicht so tralala hier und Musikorchester sowieso, sondern wirklich die Dialoge, die halt wichtig sind. Und da das so adaptiert ist, macht das total Sinn, dass der Film auch so rüberspielt. Und auch interessant, weil in dem Fall war es scheinbar eine Entscheidung, die der Director gemacht hat, weil es im Theater so gut funktioniert hat und weil er vorher noch keinen Film gemacht hat. Das war ja sein Spielfilmdebüt damit und konnte halt seine eigene Perspektive reinbringen, indem er mal so ein Theaterstück adaptiert, wie er denkt, wie es adaptiert werden müsste. Und ist mir nicht aufgefallen, dass das so sein, also es ist mal ein Theater gewesen.
Ja. Aber wenn man es rückwirkend liest, dann macht es Sinn. Und das finde ich eigentlich wirklich
jetzt, wo
cool
ich
da
weiß,
dran.
Macht Sinn, ja.
Und deshalb fühlt sich der Film auch, glaube ich, so ungewöhnlich an. Das finde ich immer sehr schön, wenn es ein Regiedebüt ist und du merkst, dass die Leute schon so sicher sind in ihrem eigenen Handwerk und dann halt ein bisschen den Bereich wechseln, aber schon irgendwo eine eigene Sichtweise und einen eigenen Stil entwickelt haben, den sie hier dann einfach nur anwenden. Und das finde ich irgendwie ganz cool, weil es ist halt ein bisschen ungewöhnlich, es ist wirklich so ein bisschen nicht so wie von der Stange. Und das ist eigentlich relativ erfrischend. Also wenn man einfach mal was sehen will, was jetzt nicht super arty ist, aber so ein bisschen eigener vom Stil, dann ist das eigentlich mal ganz schön. Es ist nicht voll in die Fresse anders oder will nicht krampfhaft versuchen, anders zu sein. Das ist ja auch immer noch eine Sache. Sondern ist einfach ein bisschen, hat eine gewisse Uniqueness, um es mal in so einem ekligen englischen Wort zu sagen, die bei so Rom-Coms zum Beispiel gar nicht mehr da sind. Also das ist halt ja wie von der Stange produziert. Das funktioniert auch mal ganz gut, das ist auch völlig in Ordnung. Aber deshalb finde ich es ganz schön, wenn du so ein Regiedebüt hast, dass du das so ein bisschen merkst, dass es halt aus einer anderen Richtung kommt.
Und du hast halt ja auch keine Standard-Hollywood 0815-Story, die, wie du schon meintest, normalerweise, wenn du sagst, okay, der Film handelt von zwei Teenage-Girls, die in der Oberschicht leben, gut, dann werden wir da wahrscheinlich irgendwie das Standardding abhaben, wie irgendwie Highschool-Dramen, irgendwelche Boyfriend-Problematik, Rom-Com-mäßig vielleicht sogar jemanden am Anfang haben, dann am anderen hin und her. Das hast du hier halt überhaupt nicht. Du hast eine ganz andere Richtung von Story und du hast andere Charaktere und auch andere, wie du schon in deinem Zitat erwähnt hast, andere Dialoge, die halt komplett einfach mal eine neue Story erzählen, was halt super interessant ist und eine schöne Perspektive ist. Weil das Coole an diesem Indie-Stück ist, dass auch coole Schauspieler mitspielen. Das sind jetzt keine unbekannten Menschen. Also klar, für manche sind jetzt keine Hollywood-Größen oder so, aber die ein oder andere Person hat man bestimmt irgendwann schon mal gesehen. Jetzt vor allem ein paar Jahre später haben diese Personen jetzt Lily, Anya Taylor-Joy hat jetzt auch eine ihrer Hauptrollen, Emma, da haben wir letztens drüber gesprochen in dem Podcast. Der ist jetzt auch auf Prime. Den hat man vielleicht auch schon mal irgendwie wenigstens das Poster gesehen. Und diese Schauspielerin hat hier auch schon Glanzleistung gehabt.
Genau. Also man muss auch sagen, es ist schauspielerisch sehr cool. Und ich glaube dadurch, dass, also Corey Finlay ist der Director in diesem Fall, dadurch, dass es halt eine junge Riga, sagen wir es mal so, war, also quasi Leute, die ganz frisch so ein bisschen in diese Hollywood-Welt so ein bisschen reinschlüpfen, ist es erfrischend. Ich finde, man merkt es. Corey Finlay hat dann jetzt auch schon seinen zweiten Film rausgebracht. Das ist dann gleich nochmal in einer ganz anderen Nummer besetzt, und zwar mit Hugh Jackman und Allison Janney. Die haben Bad Education zusammen gemacht, wo es halt um so eine schulpolitische Sache geht. Also auch ein Teenage-Thema in Anführungsstrichen, aber halt diesmal aus der Perspektive von den Lehrern. Weil Schule ist ja auch viel, hat viel mit Politik zu tun, und das verarbeiten sie hier wohl auch ganz interessant, und es würde mich auch nicht wundern, wenn da wieder ein bisschen Theatervorlage mit drin ist. Genau, dementsprechend, er hat vorher, glaube ich, schon kleine Kurzfilme gemacht, aber das ist hier sein Spielfilm-Debüt gewesen, und es ist auch tatsächlich sein eigenes Theaterstück, was er dann als Drehbuch adaptiert hat. Also es ist nicht irgendein Stück, sondern er hat es sogar selbst geschrieben. Deshalb hängt natürlich nochmal eine ganz andere Form von Herzblut damit dran. Und wenn wir jetzt schon mal von den, wie du es eben angesprochen hast, Hauptdarstellerinnen sprechen, denn tatsächlich sind es zwei Hauptdarstellerinnen und ein interessanter Nebencharakter, die hier präsent sind. Und zwar Amanda, die mit dem psychischen Knacks und dem leicht psychopathischen Zügen wird gespielt von Olivia Cook. Ich habe mir nochmal die Jahrgänge hingeschrieben. Es ist ein 93er Jahrgang, also ist ein Jahr jünger als ich. Und sie kennen wir zum Beispiel aus Ready Player One. Da hat sie die Artemis gespielt, den Charakter, in den sich die Hauptrolle dann später so ein bisschen verguckt.
Ja.
Dann haben wir sie gesehen in einem Film, den hier niemand was sagen will, ich glaube, den müssen wir nochmal gucken, Raffi, weil der lief ganz am Anfang von unserer Sneakzeit und ich glaube, das war so schon wieder so Indie, dass wir damit gar nicht so viel anfangen konnten, aber irgendwo war es süß. Und zwar Me, Earl and the Dying Girl. Ich glaube, in Deutsch heißt der Ich, Earl und das Mädchen.
Ich glaube, ich habe den gerade verwechselt mit Simon. Der lief nämlich auch in der Sneak.
Genau, Love, Simon. Ja, aber das
genau,
ist,
genau, Love, Simon. Aber ja, Me, Earl and the Dying Girl, der war aber auch so interessant, das stimmt.
Das hat mir damals, ich habe nämlich gesehen, du hast den ganz schlecht bewertet. Ich glaube, wir müssen ihn nochmal gucken. Ich glaube nämlich, mittlerweile würden wir den anders sehen. Da spielt sie Rachel, das sterbende Mädchen.
Vielleicht für eine andere Episode dann, ne?
Genau. Ist nämlich ein absoluter Indie-Film. Aber auch mit Schauspielern, die man mittlerweile, glaube ich, in anderen Bereichen auch ab und zu mal gesehen hat. Und ein etwas größerer Film, den vielleicht der ein oder andere gesehen hat, ist The Signal. Da spielt sie Hayley in der Nebenrolle. Also an sich ist sie so, man hat sie schon ein paar Mal irgendwo gesehen, aber man wird noch ganz viel mehr von ihr sehen, glaube ich. Weil die hat ein total tolles Gesicht, das ist eine super charmante Persönlichkeit von dem, was ich so in den Interviews mitbekommen habe. Also ganz, ganz süß. Könnte ich mir gut vorstellen. So ein bisschen der Typ wie Ana de Armas in Jünger so ein bisschen und noch ein bisschen rotziger, finde ich. So ein bisschen dieser Schlagfrau. Ihre Gegenspielerin, die Lilly spielt, ist Anya Taylor-Joy, wie du es eben schon gesagt hast. Die ist 96er Jahren, also noch mal ein paar Jahre jünger. Und sie hat ihre große bekannte Rolle war in Split. Da hat sie die Casey gespielt, das Mädchen, was entführt wird von James McAvoy. Und in Emma, wie du es eben schon gesagt hast, da spielt sie die Emma Woodhouse, also Jane Austen-Verfilmung. Dann hat man sie vielleicht auch noch gesehen in das Morgenprojekt. Da ist es so ein, irgendwie, ich glaube, das ist ein Klon. Sie ist ein Klon, der da eine eigene Persönlichkeit entwickelt und irgendwie ausbricht. Irgendwie so. Ich glaube, das war hier auch so ein bisschen bekannter. Und wo wir sie das erste Mal richtig gesehen haben, ist in The Witch. Da spielt sie die Thomasin, das ist die Hauptrolle. Und The Witch ist der erste Film von Robert Eggers, der The Lighthouse auch gemacht hat, wo wir vor kurzem auch schon drüber gesprochen haben. Da sieht man auch schon, die Stilähnlichkeit ist dort schon gegeben. Das ist ein absoluter Horrorfilm, also sie passt irgendwie auch in so eine schwammige, sie ist nicht so der Comedy-Typ, ich glaube, sie ist eher so der, weil diese großen Augen und das passt so perfekt zum Tränchen kullern, ist, glaube ich, eher so in den dramatischen Rollen bisher zu Hause gewesen.
Wobei sie den Playmobil Kinderfilm auch gesprochen hat.
Gesprochen, ja.
Da hat sie ihre Stimme.
Genau. Also die hat man auf jeden Fall schon an der einen oder anderen Stelle gesehen. Sie ist auch zum Beispiel bei The New Mutants, einer der Filme, die jetzt auch ja eigentlich rauskommen sollten, spielt sie auch mit. Also es ist ein Gesicht, auch ein relativ spezielles Gesicht.
Ich freue mich auf jeden Fall auf den neuen Edgar Wright Film. Last Night in Soho, da spielt sie nämlich auch mit.
Yes, also die hat auch ganz viele Upcoming Projects. Da werden wir viel, viel von sehen in Zukunft.
Ja, die ist ja auch noch sehr jung, wie du schon meintest, 96er Jahre.
Genau. Und dann kommen wir noch einen Charakter, der ja auch noch sehr wichtig zu nennen ist. Und zwar ist der Tim, der ein bisschen verwahrlosten Drogendealer spielt, der aber auch jetzt nicht so ghetto ist, wie er gerne wäre. Und wird auch noch eine essentielle Rolle in diesem Film spielen, wo wir gar nicht so viel drüber verraten wollen. Was wir aber sagen können, ist, dass er gespielt wird von Anton Yelchin. Für den einen oder anderen aufmerksamen Kinogänger klingelt jetzt was. Anton Yelchin ist der junge Mann, der von seinem Auto in seiner eigenen Auffahrt zerdrückt worden ist. Und dieser Film war tatsächlich der letzte, den er gemacht hat. Also ganz, ganz dramatisch, weil es war ein total toller Schauspieler, ein sehr, sehr beeindruckender, guter Schauspieler vor allen Dingen. Da hätte man echt noch viele, viele spannende, tolle Sachen gesehen von ihm. Also die paar Filme, die ich gesehen habe von ihm, waren wirklich sehr, sehr gut. Also schauspielerisch.
Ja, und wie so ein Heath Ledger in seinen jungen Jahren hat er auch gerade jetzt erst angefangen, coole Filme zu machen, wo er war bei den Star Trek-Projekten, hat er halt Traction bekommen, hat da so seine Rolle ein bisschen, wurde dann gecastet für coole Sachen wie Green Room zum Beispiel. Also er ist auf jeden Fall gerade in seiner Anfangskarriere gewesen, wo es dann aber leider gestorben ist.
Bud Thomas war auch noch
so interessant.
Genau, also er ist ein 98er Jahrgang, ist glaube ich dann so alt gewesen, also alt wie du.
Ja. Ne?
Du bist 98. Genau, 98er. 89er. 89er, um Gottes Willen. ein paar Jahre älter, ja.
Dieses Englisch-Zahlen sagen und Deutsch-Zahlen sagen.
Ich habe es ja auch.
Genau,
ich habe
genau mein Jahrgang, 89.
Genau, ich habe es falsch gemacht.
Halbes Jahr älter, im Juni geboren.
War, ja. Genau, und hat er sonst noch mitgespielt in Only Lovers Left Alive. Das ist auch so ein kleiner Indie-Film mit Tilda Swinton. Und in Like Crazy, das sah aus wie eine Rom-Com mit, glaube ich, Felicity Jones, kann das sein? Hat er die Hauptrolle gespielt. Das klang irgendwie so, als müsste man sich das auch nochmal anschauen, weil es irgendwie bestimmt einfach nur schöne Menschen, die man irgendwie angucken kann.
Und er hat auch sogar, wie Anya Taylor-Johnson, hat er auch eine Synchronrolle gehabt in den bei den Schlümpfen.
Ja, damit fangen oft viele an, weil es ist halt irgendwie... Aber der hat auch eine sehr angenehme Stimme. Ich fand, das findet man auch, wenn man den jetzt auf Originalsprache nochmal guckt. Der hat so eine ganz rauchige, sanfte Stimme. Also ich finde irgendwie so, wenn er leise redet, ist es halt super sexy, so ein bisschen, ne? So ein bisschen rau, ich weiß auch nicht. Ganz cool.
Und bei Star Trek hat er dann auch seinen russischen Akzent, glaube ich, den er dann noch mit reinpackt, was auch ganz interessant ist, gerade im Englischen.
Genau. Da spielt er den Pavel Chekhov. Ja. Und als er jünger war, hat er dann neben Justin Timberlake in Alpha Dog mitgespielt noch. Genau. Und er war, als er gestorben ist, das war 2016, also kurz nach der Produktion, da war er 27. Also ist das auch schon wieder fast 4 Jahre her. Das ist ganz schön lang schon wieder. Ich kann mich da noch dran erinnern, als wäre es gestern, weil ich fand, es hat mich wirklich, ich weiß auch gar nicht wieso, manchmal trifft einen ja sowas irgendwie, ich fand es wirklich dramatisch, als ich das gehört habe, weil es halt auch so tragische Umstände war. Es ist halt kein Tablettenmissbrauch, wie man das so oft hört, oder irgendwelche Fehlkombinationen mit anderen Medikamenten, sondern er ist einfach von seinem Auto zerquetscht worden. Das ist einfach furchtbar.
Ja, vor allem, man hat dann so gerade seine Filme dann gesehen, wo er dann größere Rollen bekommen hat, und dann liest man irgendwo die News, dass er durch so einen komischen, also das war ja, dass irgendwie die Bremse nicht funktioniert hat plötzlich. Und da wurde ja auch seine Familie hat auch noch die Firma von dem Autohersteller verklagt. Weil es kann ja nicht einfach sein, dass irgendwie ein Auto einfach die Handbremse einfach losgeht und dann zack, ihn zerdrückt.
Ja.
Ja, das ist nur tragisch.
Genau. Genau. Wir können vielleicht sagen, okay, wir haben gerade gesagt, wir spoilern hier sonst zu viel, wir lassen es lieber raus. Dementsprechend verraten wir gar nicht wahnsinnig viel darüber, weil die Sachen, die wir hier aufgeschrieben haben, haben wir schon gesagt, dass kein Therapeut zum Beispiel ein Teenager mit diesen Persönlichkeitsstörungen diagnostizieren würde, die Amanda halt auflistet. Das ist halt zum Beispiel Antisocial Personality Disorder oder...
Ich glaube, sie sagt es auch relativ am Anfang zu Lilly, dass ihre Therapeutin jeden Tag was anderes sagt, was sie eigentlich hat. Das ist auch, was auch wieder lustig ist in dem Fall, weil sie dann einfach nur darüber lachen kann.
Genau, also... irgendwas ist mit ihr, aber eigentlich kann man es auch gar nicht so genau sagen. Es kann einfach verwirrter jugendlicher Leichtsinn sein. Und das zieht sich ja bald über den ganzen Film. Und wie hat er dir denn gefallen, Raphael? Das finde ich jetzt nochmal ganz spannend, weil es ist ja wirklich ganz anders als Black Clansman, wenn man so will.
Ja, total.
Komplett anders. Weil Black Clansman ist halt komplett auf einer gesellschaftlichen Ebene, während Thoroughbreds bzw. Vollblüder komplett auf persönlicher Ebene stattfindet. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen.
Ja, auf jeden Fall. Wobei auch bei Vollblütern wird ja auch diese gesellschaftliche Oberschicht auch nochmal thematisiert, was interessant ist, wie es thematisiert wird hier. Weil wir auch so Sachen wie The Politician zum Beispiel hatten, wo es ja auch über eine Oberschichtsfamilie ist und wir dann, da geht es dann halt wirklich mehr in diese Comedy-Drama Highschool-Geschichte. Hier eine ganz andere Perspektive. Und ich finde den Film sehr interessant in der Weise, dass, also wie ich schon meinte, der ist halt sehr ruhig, der ist sehr dialog-heavy, also du musst auf jeden Fall darauf achten, was die Charaktere sagen, weil die sagen das nicht nur aus Spaß, sondern die meinen da auch noch mit was. Und die führen so ihre Oberschicht-Story so ein bisschen durch, was zum Ende hin dann auch sehr interessant wird, wie das Ganze sich auflöst und dann nochmal das ganze Ding rund macht. Und dann hast du halt auch Charaktere wie den Tim, der von Anton gespielt wird, der dann so mit reinkommt, wo du denkst, okay, jetzt geht's in eine ganz andere Richtung, jetzt weiß ich, worum der Film geht. Und dann haut er dir aber trotzdem nochmal so einen Curveball rein, was ganz schön ist. Und jetzt mit dem Hintergrund wissen, dass es ein Theaterstück war, finde ich die visuelle Umsetzung auch sehr schön, weil der ist visuell sehr stark und auch das Poster ist sehr cool. Also das hat so diesen grafischen, also wir als visuelle Menschen gucken nochmal auf die Gestaltung von so einem Filmposter und generell, und der bringt so ein Gefühl schon rüber, finde ich, weil da ist wirklich die Kontrastfarben zwischen Blau und Rot auf dem Poster schon, was super interessant aussieht, wie es dann so ineinander übergeht. Und ja, also der Film an sich macht Spaß, finde ich, wenn man sich darauf einlassen möchte, auf dieses Thema, weil es geht ja in so eine dunkle Thriller-Szenerie rein. Und wenn man Bock auf sowas hat, finde ich, ist Vollblüter auf jeden Fall ein sehenswerter Film.
Ja, damit kann ich mich eigentlich auch noch anschließen. Ich fand das sehr, sehr charmant, dass er halt ohne zu Indie zu sein doch sehr eigenwillig ist. Ja. Ich finde, es sind mal ganz interessante Charaktere. Also es ist nicht so super glatt gebügelt. Es ist nicht zu arty, um es nicht zu ertragen. Ich mag das sehr. Also ich finde, es ist auch ein interessantes Thema. Ich finde, es ist eine tolle Geschichte. Es ist sehr charmant geschrieben. Mir gefällt da sehr, sehr viel dran.
Und der arbeitet also ohne sehr viel mit deinen eigenen Gedanken. Also ja, du hast ganz am Anfang erwähnt, dass Amanda ihr Pferd abschlachtet, aber wir als Zuschauer sehen diesen grauenvollen Akt nicht, sondern wir sehen den Anfang und dann können wir uns den Rest denken, weil dann geht es direkt in die andere Story rein. Und das, finde ich, macht der Film ein paar Mal, dass der mit deinen Gedanken spielt und mit deiner eigenen Erwartungshaltung. Und das finde ich gerade bei Filmen immer sehr schön, Sachen wegzulassen. Also man muss nicht wirklich alles zeigen. Das ist nicht immer vom Vorteil, wenn man alles sehen kann, was man sich sonst einfach selber nochmal entweder viel schlimmer vorstellen kann oder ja wie auch immer, weil ne, jeder hat seine eigenen Gedanken. Und deswegen finde ich auch Filme, wo das Ende nicht klar ist, 100%, auch super interessant, wie bei nicht Interstellar, Platform, sondern
was? Platform ist auch so. The Platform, also der Schacht war auch so.
Genau,
der Schacht. Wo alle immer ragen, weil sie sagen, ich finde es so scheiße. Ja. Nein, gerade das finde ich immer mal ganz cool und da sind wir uns, glaube ich, sehr ähnlich. Auch wenn man manchmal aus dem Kino rausgeht und denkt so, hä, was zur Hölle war das denn jetzt? Und erstmal denkt so, wie kacke, aber gleichzeitig ist es halt auch mal schön, wenn du selber drüber nachdenken kannst und dir selber überlegen kannst, wie könnte es denn oder wie glaubst du denn, würde es ausgehen? Es muss nicht immer alles abgeschlossen sein.
Genau, deswegen fand ich auch so Inception zum Beispiel, wenn du siehst, dass dieser, wie ist das Ding, ist
der da? Der Kreisel
dreht sich noch. Genau, der Kreisel, dann siehst du halt, okay, ist es jetzt real, ist es nicht real? Und dann finde ich es so cool, dass es dann eine Community im Internet gibt, die sich dann da wirklich alles da rausgucken, okay, es muss real sein, weil, oder es ist auf jeden Fall nicht real, weil, und dann hast du halt so, ja, das im Endeffekt ist das, was du haben möchtest. Du kannst dir ein eigenes Ende zurechtdenken und das ist immer, finde ich, schöner.
Ja, und irgendjemand hat auch mal gesagt, das fand ich ganz charmant und das passt hier halt auch, ich sage sehr oft charmant zu diesem Film, aber ich finde, das passt sehr gut, was irgendwann mal ein Filmemacher gesagt hat, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hattest du mir mal erzählt, der sagte halt, der Zuschauer ist halt nicht doof. Ne? Mhm. Du kannst Sachen unerwähnt lassen, du kannst Sachen nicht zeigen und der versteht es. Also, und das, damit arbeitet dieser Film ganz viel und damit arbeitet das Theater ganz viel, weil du manchmal viele Sachen einfach nicht auf der Bühne zeigen kannst, weil es einfach, du musst es nicht, weil du hörst es, du kannst, du ist implizit, es wird drüber geschrieben und das funktioniert super und ich finde es mal schön, wenn du halt nicht alles vorgekaut und wieder ausgespuckt bekommst, sondern halt selber, du bist dem ja fähig, du verstehst es ja und dann finde ich es einfach eine schöne Abwechslung, wenn es so ist, weil bei manchen Filmen musst du, also wenn du so, wenn dir Black Klansman als Beispiel anguckst, da kannst du nichts weglassen. Das erzählst du halt so runter. Das geht nicht anders. Während dann so eine Geschichte, die halt ein bisschen mehr auf den Charakteren basiert, auf den einzelnen Persönlichkeiten dieser beiden Personen, ist das schon ziemlich wichtig, dass man halt nicht immer alles vorkommt, weil sonst ist es einfach nur zwei Menschen beim Gespräch zu gucken und das ist irgendwie dann auch langweilig. Da kann ich mir dann auch Modern Family 5 Staffeln lang angucken. So. Da hast du permanent Dialog. Ja, auch witzigen Dialog. So, ne? Also ja. Da kann man dann ganz viele andere Sachen sich anschauen. Und deshalb war ich auch war ich sehr begeistert von dem Film. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Sowohl die Thematiken, die Gefühlswelten, die da aufgezeigt werden. Was eigentlich interessant ist, dass es zwei Mädchen sind und diese Geschichte von einem Mann geschrieben worden ist. Das finde ich sehr interessant eigentlich auch.
Stimmt.
Weil das ist schon... Das glaube ich schon relativ repräsentativ für so zwei Wege, wie du als Jugendlicher sich halt bewegen kannst. Ne? Die eine, die halt völlig überemotional auf viele Dinge reagieren, die mit Trotz reagieren, die Probleme im Elternhaus hat und die anderen, die halt sagen, ja, alles mir kackegal, ich bin, also, dass du dich irgendwann abschottest von allem, was dich irgendwie emotional beschäftigt und dann halt gefühlt emotional abstumpfst, weil du sonst alles gar nicht ertragen kannst oder willst. Und das haben sie ja eigentlich ganz schön zusammengetragen. Und deshalb, ich weiß nicht, ob das für den supermaskulinen Mann-Film ist, aber sobald man halt sich so ein bisschen damit auseinandersetzen möchte, ist das eigentlich, ich finde es sehr unterhaltsam. Also ich glaube, eigentlich auch ein Film für jedermann, der so ein bisschen was gucken will, mal was jetzt nicht 100% Mainstream ist. Es ist ja auch nicht super Indie, es ist so eine angenehme Mischung. Ein
Mix, ja. Und ich glaube, also wie du meintest, cool. Es hat ein Mann hat das geschrieben und ich glaube, dass auch sehr viel Perspektive von, wenn man sich den Stiefvater mal anguckt, wie er über Teenage-Mädchen denkt, ich glaube, da ist auch sehr viel Unterton mit drin und kommt wahrscheinlich auch aus diesem Grund so rüber, wie er rüberkommt, dass die beiden so reden, wie sie reden, weil das ist halt dann auch die Perspektive von jemand anders, wie er denkt, dass Leute reden und ich glaube, er könnte tatsächlich so den Stiefvater widerspiegeln, der Director. Also ich glaube, da kann man das auch auseinanderreißen, wie man möchte. Da gibt es wahrscheinlich viele Möglichkeiten und viele Meinungen zu, aber im Endeffekt kann man sich die nur bilden, wenn man sich den selber anschaut.
Genau, deshalb würde ich es auch jedem empfehlen, der da mal Lust hat. Und wenn ihr den geguckt habt, was wir sehr empfehlen würden, dann sind wir natürlich gespannt, wie euch gefallen hat. Und vielleicht kommt da jemand ums Eck, der sagt, fand ich super scheiße, kann ich gar nichts mit anfangen, fand ich mega langweilig oder mega bescheuert. Das wäre ja nochmal ganz interessant zu sehen, ob da jemand eine ganz andere Meinung hat als wir. Deshalb sind wir natürlich immer offen.
Genau, denn dafür haben wir nämlich immer Bilder auf unserem Instagram-Account zu jedem Film, den wir, oder zu jeder Serie, die wir hier diskutieren, haben wir immer noch irgendwie ein Bild da. Und in dem Fall, glaube ich, wäre es ganz cool, wenn wir einfach die sagen, wir haben die Kommentare da und wenn jemand sagt, das ist ein super Film oder das ist ein Scheißfilm, was auch immer, mir hat das und das nicht gefallen oder mir hat das super gefallen, damit wir auch ein bisschen Dialog reinkriegen, gerne mal kommentieren. Dann können wir mal, also wir sind da auf jeden Fall sehr aktiv, was das angeht. Also wenn ihr reinschreibt, antworten wir auf jeden Fall.
Ganz genau. Und so haben wir wieder 2 Filme hinter uns gebracht. Das ist doch auch mal schön. Und wir schauen mal, was wir uns für die nächsten Wochen überlegen. Denn wie es aussieht, werden wir noch eine ganze Weile hier nicht ins Kino gehen können.
Ja, die Filme, die kommen jetzt alle auf Video on Demand. Der erste Film, den ich noch nicht gesehen habe, aber der jetzt groß marketingtechnisch online ist, ist Trolls World Tour. Für 15 Euro kann man sich den leihen. Also das ist schon ein teures Kinoticket, was man online, was man zu Hause sich angucken kann, was wahrscheinlich für Familien super ist, weil dann sagst du hier anstelle irgendwie 50 Euro für Kindergeburtstag dafür zwei Kinder auszugeben. Bäm, 15 Euro habe ich meine zwei Kinder direkt vor den Fernseher gesetzt. Cool. Und da gibt es auch sofort Debatten, weil AMC ist ein Kinobetreiber in Amerika. Die haben sofort gesagt, wir spielen ab sofort keine Universal-Filme mehr in unseren Kinos, weil Universal, das Produktionshaus von Trolls, das jetzt gemacht hat, als sie den Film, der normalerweise jetzt im Kino sein sollte, online rausgebracht haben, haben sie sofort gesagt, no, kein Universal-Film mehr in AMC-Kinos. Also das war wahrscheinlich eher so ein Headline-Ding, dass man das schön in den Nachrichten haben kann, dass diese Debatte mal gestartet wird zwischen Kinohäusern, Kinoverleihen und ja, Hollywood-Produktionshäusern.
Und der
Wann ist es, wann,
Streaming-Plattform.
genau, wann darf man einen Film ins Video on Demand bringen, wann nicht? Ich bin gespannt. Also, das ist auf jeden Fall eine harte Aussage, eine große Aussage von AMC zu sagen, wir spielen keine Universal-Filme mehr.
Ja,
Für
man
jetzt.
wird sehen. Spannend, auf jeden Fall sehr interessant. Genau.
Genau.
Wunderbar. Somit war das das Wort zum Abschluss von Herrn Poluter. Und wir hören uns nächste oder übernächste Woche. Und ich würde da sagen, geht mal wieder ins Kino, aber.
Bleibt lieber zu Hause, setzt euch auf die Couch, packt euch einen der 1000 Videostream-on-Demand-Plattformen und schaut einen Film oder eine Serie.
Yes, unbedingt. Ganz genau. Und wir hören uns ganz bald.
Demnächst in einer eurer Podcast-Plattform eurer Wahl.
Genau. Bye.
Bye.